möchte euch gerne mitnehmen, auch persönlich, was ich erlebt habe, was ich mit Gott erlebt habe. Ich lese aus Matthäus 25, die Verse 31 bis 40. Ich denke, es ist eine Begebenheit, die ihr alle gut kennt. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten des Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ich denke, wir alle wissen, wie die Geschichte weitergeht. Dann kommt die linke Seite und der König sagt: Ihr habt mich nicht besucht, ihr habt mich nicht bekleidet, ihr habt mir nicht zu essen gegeben und so weiter. Wir spüren, bei diesem Text geht es um eine Trennung. Es ist eine Trennung zu einem Leben mit Gott, in seiner Herrlichkeit, und zu einem Leben ohne Gott, fernab von ihm in der Finsternis. Und die Trennung, die hier passiert, die ist einmalig. Die kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und größere Gegensätze als die beiden Orte, wo die Leute jetzt stehen, können wir uns gar nicht vorstellen. Der Text zeigt uns aber, dass wir Einfluss nehmen können, auf welcher Seite wir einmal stehen werden. Aber wie? Das ist ja genau die entscheidende Frage. Und ich gehe davon aus, dass das so eine wichtige Frage ist, dass ihr jeden Sonntag darüber die Predigt hört. Da müssen wir ja ganz genau wissen, wie kann ich das beeinflussen, damit dieser Entscheid wirklich zu meiner Gunsten entsteht, damit ich wirklich auf der rechten Seite des Königs einmal stehen darf. Unser jetziges Leben ist doch entscheidend, sagt dieses Bibelwort. Vielleicht kann man es jetzt einblenden. Aber höre ich jetzt einige von euch einwenden: Wir haben doch gelernt, Jesus hat alles für uns getan. Und vorhin haben wir es sogar gesungen: Allein durch Gnade stehe ich hier. Was gilt jetzt eigentlich? Wie muss ich das verstehen? Ich habe einmal ein Bild gesehen vom gekreuzigten Jesus, Blut verschmiert, Blut überströmt, und darunter stand: Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Als junger Mensch hat mich das beeindruckt und hat mich eingeprägt. Was soll ich dann für Jesus tun? Er hat doch alles für mich getan. frage an euch alle, was können wir für Jesus tun? Und wie viel wollen wir für Jesus tun, damit es dann reicht? Was bedeutet das, etwas für Jesus zu tun? Wenn wir diesen Text lesen, dann verstehen wir das so, dass es bedeutet, etwas für andere Menschen zu tun, für diejenigen eben in Not, in Bedrängnis. Was tust du für diese Menschen? Tust du überhaupt genügend? Kann man überhaupt trennen zwischen Gutes tun für andere Menschen und unserem normalen alltäglichen Leben, wo wir ja alle auch drinstehen? Wie oft soll ich Gutes tun? Einmal im Monat? Oder was ist euer Vorschlag? Alle Woche? Oder braucht das zum Beispiel jeden Tag? Sind wir da nicht überfordert? Da habe ich es natürlich gut. Ich arbeite bei einem Hilfswerk. Ich habe schon lastwagenweise, tonnenweise, habe ich vorhin gesagt, etwa 200 Lastwagen selbst gefahren. Und weil ich ja die Kasse verwalte, Millionen habe ich schon weitergesandt. Da habe ich es doch gut. Könnt ihr das auch so vorweisen? Übrigens, was meint ihr, was ich getan habe? Reicht das? Nein? Oh, jetzt habt ihr mich aber enttäuscht. Also wir merken, so einfach ist das auch wieder nicht. Aber es ist auch nicht schwierig. Und ich nehme mal die Antwort ganz vorn weg. Es braucht meine Entscheidung. Nicht die Entscheidung, die wir heute jetzt einfach treffen, sagen, okay, ab heute werde ich jeden Tag etwas Gutes tun oder mindestens einmal in der Woche. Nein, nicht diese Entscheidung, sondern es braucht die Entscheidung für Jesus Christus. Die Entscheidung, mit ihm leben zu wollen. Die Entscheidung, mein Leben ihm anzuvertrauen. Die Entscheidung, mit ihm durchs Leben zu gehen. Das ist die entscheidende Entscheidung. Dort entscheidet sich, ob ich links oder rechts einmal stehen werde. Gehen wir nochmal zu diesen beiden Gruppen, links und rechts, und da fällt mir etwas auf. Beide Gruppen wussten nicht, wann sie etwas Gutes getan oder wann sie etwas nicht getan haben. Mit der genau selben Frage stehen sie vor dem König. Wann haben wir? Wir sind uns das doch gar nicht bewusst. Unser Leben kann in unseren Mitmenschen etwas auslösen, ohne dass wir uns das bewusst sind. Ich möchte euch ein Erlebnis erzählen. Da hat Gott mir genau zu diesen Fragen eine Antwort gegeben. Ich nehme euch mit in die Ukraine. Die Straßenschilder sind kyrillisch geschrieben. Vielleicht kann man noch erahnen, dass das Kiew heißen könnte, weil es mit einem K beginnt. Hingegen das, was heißt das? Tschernobyl. Okay, da hat jemand die kyrillische Schrift gelernt. Wunderbar. Genau. Also wir fahren in die Gegend von Tschernobyl. Wir kommen zu Ortschaften. Man sieht es auf diesem Bild jetzt, die Farben sind schlecht. Diese Ortstafel ist rot geschrieben. Rot heißt, diese Ortschaft gibt es eigentlich gar nicht mehr. Aber hier wohnen Menschen. Seit der Katastrophe von Tschernobyl. Und an diesem Ort haben wir einen Partner. Seit vielen Jahren ist er Missionar an diesem Ort. Und er hat eine ganz gute Möglichkeit, mit den Menschen zu sprechen. Er hat einfach das Gefühl für die Menschen hier. Und er versucht hier an diesem schwierigen Ort, an diesen schwierigen Orten, Gemeinde zu bauen. Und hier habe ich vor einigen Jahren einmal einen Gottesdienst miterlebt. Das ist der Gottesdienst. Auf der Straße, ein einziger Kirchenbank, am Gartenzaun. Und da sind einige Leute dabei gewesen, auch ein paar junge Hunde, die uns immer wieder gestört haben. 20 Meter nebenan, das war die Sonntagsschule Ein junges Ehepaar aus Kiew ist gekommen und haben hier diesen Kindern von Jesus erzählt. Anschließend haben wir uns getroffen. Die Hälfte dieser Leute, die auf diesem Bild sind, sind mit mir oder aus Kiew gekommen, weil ich hier war, und haben einiges ausgetauscht miteinander. Es war ein schöner, guter Nachmittag, dieser Sonntagnachmittag. Nachdem ich zu Hause war, hat unser Missionar uns angerufen und hat gesagt: Hans, du bist schuld, dass Aljoscha im Gefängnis ist. Puh, was habe ich denn falsch gemacht? Nein, nicht falsch gemacht. Deine Anwesenheit, wir wissen nicht was, aber hat ihn so berührt, dass er nachher genau wusste, jetzt muss ich mich der Polizei stellen. Und er wusste auch, dass das für ihn Gefängnis bedeutet, mehrere Jahre. Okay, habe ich gedacht. Dann habe ich vermutlich doch etwas richtig gemacht, oder? War es meine Predigt dort auf der Straße? Habe ich irgendeinen gescheiten Satz gesagt? Hat ihn irgendetwas so beeindruckt? Ich wusste nicht was. Einige Zeit später hat der Missionar gesagt: Hans, ich glaube, wir sollten den Aljoscha einmal besuchen. Aljoscha ist hier auf dem Bild, der im Gefängnis ist. Und ich habe ihn besucht. Und dieser Besuch im Gefängnis, das ist ein Erlebnis für sich. Alles musste ich abgeben. Und man musste sich am Vormittag anmelden, damit man am Nachmittag dann hinfahren konnte. Den Pass musste ich abgeben. Mein Taschenmesser. Nichts mehr hatte ich dabei. Das kam mir fast vor wie nackt da. Und da habe ich den Aljoscha getroffen. Hinter einer dicken Scheibe. Nur über Telefonhörer und die Übersetzerin noch konnten wir sprechen zusammen. Und da wollte ich ihn fragen, was war das damals? Aber ich kam nicht dazu. Er hat zuerst begonnen, hat gefragt: Erinnerst du dich an diesen Sonntag? Ja, an diesen Sonntag erinnere ich mich. Erinnerst du dich auch, wie du dich von mir verabschiedet hast? Nein, daran erinnere ich mich nicht mehr. Aber ich... Du hast mir zum Abschied die Hand auf die Schulter gelegt. Nur mir, den anderen nicht. Ah, war das alles? Ich war fast etwas enttäuscht. Okay. Danach wusste ich, jetzt meint Gott mich. Das war seine Antwort. Also nicht irgendetwas Gescheites oder Gutes, das ich gesagt oder getan habe, sondern so etwas Banales. Und ich werde nachher am Ausgang stehen und euch allen die Hand auf die Schulter. Und jetzt merken wir plötzlich etwas. In der Bibel steht, dass das Kleinste, was wir tun, nicht unvergolten bleibt im Reich Gottes. Wir alle haben die Möglichkeiten. Und ich würde behaupten, wir alle haben schon solche Taten getan und wir wissen gar nicht, was das ausgelöst hat bei unseren Mitmenschen. Aber nicht, weil wir so etwas Gutes getan haben, sondern weil wir seine Kinder sind, hat er es durch uns getan an diesen Menschen. Ist es etwas schwierig, jemandem ein gutes Wort zu sagen, einem Mitmenschen etwas Gutes zu wünschen oder ein Gebet, ein Segen? Für andere ein Segen zu sein, dazu sind wir berufen. Und ich vermute, wir werden alle einmal erstaunt sein, was unser Leben ausgelöst hat. Nicht, weil wir so gut waren, nicht, weil wir so viel gute Taten getan haben, sondern weil Jesus in uns lebt und weil er durch uns an den Menschen gearbeitet hat. Darin verstehe ich das Geheimnis aus diesem Text. Nicht wir, Jesus. Ich wünsche euch Gottes Segen und dass ihr einmal, wenn ihr rechts von diesem König steht, erfahren dürft, dass ihr ihn besucht habt, dass ihr so viel Gutes für ihn getan habt, was euch gar nicht bewusst war. Gott segne euch reich. Amen.